Das heißt aber nicht, dass für den Staat das nicht eine Aufgabe wäre. Dass das denen zugänglich ist, ist seine elementare Aufgabe, ohne die geht bei dem Staat gar nicht. Und das ist eine elementare Staatsausgabe. Das Erste, was die Öldollars, die er einspielt, hergeben müssen, muss man sich übrigens wirklich merken für Venezuela, weil es ist da zum Widerspruch geworden. Das Erste, was die hergeben müssen, ist überhaupt die Ölquelle als Erwerbsquelle im Ausland aufrechtzuerhalten, sprudeln zu lassen. Den Ölbetrieb am Laufen zu halten, ist bei so einem Staat, muss man sich auch mal vorstellen, die erste und existenzielle Aufgabe der Hoheit. Wenn es aber so ist, dass das Geldmachen überhaupt erst in den Händen derer passiert, die das Öl auf dem Weltmarkt vermarkten, dann ist klar, dass das Verhältnis so ist, dass deren Kalkulationen und Konjunkturen überhaupt entscheiden, ob Öl vermarktbar ist, zu welchem Preis, wie viel. Die Konjunkturen der Abnehmer, ihr Geschäftsgang, ihre Renditekalkulationen, die entscheiden darüber, was an Öl überhaupt zu welchen Preisen und in welcher Menge vermarktbar ist, und davon abhängig fällt ein Geld bei dem Ölstaat ab. Der braucht's. Die kalkulieren. Das ist dort das Verhältnis. Er ist ja auch bei seiner ersten und elementaren Staatsaufgabe schon wieder auf das Ausland angewiesen. Das Inbetriebhalten dieser Quelle heißt Einkauf des dafür notwendigen Produktions-, Förder- und Transportapparats bei den Ländern, die sowas als lohnende Ware herstellen. Da ist Mercedes dann zum Beispiel im Geschäft. Sodass die Abhängigkeit vom Öl, von der Öleinnahme, für sich richtig was sich selbst verstärkendes, zirkulierendes bekommt. Damit der Staat geht, braucht er die Öleinnahmen. Damit er die Öleinnahmen hat, muss er die Quelle aufrechterhalten. Dafür braucht er als erstes Öleinnahmen. Das hat etwas Zirkuläres und das führt bei diesen Ölländern ziemlich regelmäßig zu einer Konsequenz, zu einem Versuch, da rauszukommen. Die ist sehr zweischneidig. Der erste Versuch, da rauszukommen, heißt möglichst viel Öl verkaufen. Sich mehr Freiheit dadurch verschaffen, dass die Einnahmen insgesamt steigen. Bloß, wie gesagt, es ist eine zweischneidige Angelegenheit. Da merkt man übrigens den Unterschied. Einfach mehr verkaufen ist nicht dasselbe, wie mehr mit einer besseren Rate zu verkaufen, die man kapitalistisch herstellt. Mehr verkaufen, einfach mehr auf den Ölmarkt zu werfen, versaut die Preise. Es kann zwar höhere Einnahmen geben bei gleichzeitig sinkenden Preisen. Die Konkurrenz unter den Ölanbieterländern wird stärker, die Position der Nachfrager gestärkt. Noch etwas ist eine richtig notwendige Konsequenz. Aus diesem politökonomischen Status eines Öllandes. Dass die materielle Basis der Herrschaft so gründlich im Ausland liegt, richtig getrennt von der Nation, Das determiniert das Verhältnis eines solchen Staates zu seiner Nation und dem darin eingehausten Volk. Das Volk, das darin irgendwie eingehaust ist und vor sich hin wurschtelt. Es ist für diese existenzielle Staatsbasis Ölverkauf schon mal auf jeden Fall nicht die nützliche Basis des Staates. Es ist, wenn davon der Staat lebt, eigentlich überhaupt nicht vom Staat ins Auge gefasst als das Volk ist meine nützliche Basis. Es kommt eigentlich erstmal nicht in den Blick als etwas, wofür der Staat sich deswegen, weil es für ihn nützlich ist, glattweg auch ein bisschen einsetzt. Und das auch kann, weil es aus dem Volk ja Gelderträge hat, mit denen man dann auch die eine oder andere politische Maßnahme zur Volksbetreuung unternimmt.
Venezuela ist ein Opfer der Globalisierung des Kapitalismus.
Ja, aber das sind viele. Das hat was Brutales in diesen Staaten, was nicht an irgendeiner Gemeinheit hängt, obwohl es dafür auch immer liberale Staatenlenker und Scheichs und weiß ich was gibt, die bringen auch die nötige Gemeinheit dafür auf. Aber das hat was Objektives. Ein Staat, der darin seine Basis hat, Ölland zu sein, für den sind alle staatlichen Bemühungen, aus dem Volk seine Basis zu machen, zuerst und ganz sicher nichts anderes als eine Belastung. Als Weggeben von dem, wovon er lebt. Selbst die brutalsten Maßnahmen, das ist irre, aber das ist so in solchen Staaten, selbst die brutalsten Maßnahmen, auch bloß die Kontrolle übers Land zu behalten, sind dort, wo die Basis des Staates das Öl und nicht das Volk sind, pur Abzug. Purer Abzug an dem, was der Staat an seinem Reichtum bilanziert. Unkosten, Herr im Land zu sein. Übrigens nebenbei machen ausländische Exporteure und Importeure damit Geschäfte. Sogar die Polizei und ihre Gummigeschosse werden als Weltmarktware von den einschlägigen Kapitalen hergestellt, die daran verdienen. So, jetzt bin ich bei dem Punkt, wo ich richtig elementar einhole, was ich vorne behauptet habe. Es hat eine Notwendigkeit, dass aus diesem politökonomischen Status von Ölstaaten die politischen Herrscher solcher Gebilde regelmäßig die Konsequenz ziehen. Nicht alle auf dieselbe Weise, aber die ziehen die Konsequenz. Aus diesem Status muss man sich herauswirtschaften. Daraus muss man sich befreien. Und dazu haben diese Staaten, und das macht den Unterschied von Ölstaaten zu Rohstoffstaaten aus, ja sogar tatsächlich ein Mittel. Denn das lässt sich dem Öl als Weltmarktgut nicht absprechen. Das ist immerhin der Schmierstoff des gesamten Weltkapitalismus. Mal gucken, was die Energiewenden daran irgendwann so anrichten. Aber bislang funktioniert der Weltkapitalismus über den Energieträger Öl, weil der zuverlässig verfügbar und nach dem entscheidenden Kriterium kapitalistischer Produktionsweise auch noch kostengünstig verfügbar ist. So, das ist der Hebel, den Ölstaaten haben. Sie handeln mit einer herausgehobenen, mit einem herausgehobenen Rohstoff, mit einem Rohstoff besonderer Art, ein strategisches Gut. Das ist eine Ware, die heckt zuverlässig Weltgeld. Dass allerdings, dass Ölstaaten eine strategische Ware zu ihrer Basis machen, das wissen vor ihnen die potenten Abnehmerstaaten schon lange. Dass ihr Schmierstoff ihres nationalen Kapitalismus von auswärtigen Staaten zu Geld gemacht wird, das wissen sie. Und deswegen stellen sie, das ist so ein zweites Kapitelchen in diesem Zeug, diesem ersten Ölstaat, der ökonomischen Abhängigkeit, in der diese Ölstaaten stecken, eine gründliche politische Kontrolle dieser Staaten zur Seite. Jetzt komme ich auf das Stichwort Imperialismus zu sprechen. Jetzt ist er gegangen, jetzt wollte ich mich mit ihm darüber unterhalten. Dass das überhaupt so ist, wie es aussieht, da gibt es eine Geschäftsbeziehung zwischen Ölstaaten und Ölmultis und Ölbörsen. Das Ganze ist ein Markt, so was ganz Ziviles, Kapitalistisches. Dass das überhaupt so aussieht, das ist wirklich eine Geschäftsbeziehung zwischen Ölstaat und vornehmlich US-Multis gibt. Das beruht auf einer politischen Genehmigung. Es beruht gar nicht auf sich als ökonomisches Verhältnis, sondern es beruht auf einer politischen Genehmigung, und jetzt sage ich mal einfach, der USA, die gesagt haben und die dafür einstehen, ein solches Marktverhältnis soll es als Ordnung zwischen den Staaten auf der Welt geben. Und das haben sie sehr wohl gemacht in der Gewissheit, dass sie damit immerhin zulassen, immerhin genehmigen, dass der Treibstoff des amerikanischen und des Weltkapitalismus zumindest politisch von einer auswärtigen oder von auswärtigen Hoheiten als Lieferanten abhängig ist. Und dass sie damit sogar zulassen, dass diese auswärtigen Hoheiten, die auf dem Öl sitzen, sogar noch den guten Dollar der USA verdienen und damit die Freiheit, die dieses Geld im kapitalistischen Weltmarkt eröffnet. Aber das haben sie genehmigt. Das haben sie eigentlich damit genehmigt, dass sie beschlossen haben, auch für dieses Gut soll das Prinzip des Weltmarkts gelten. Dass sie das genehmigen, dass wirklich das Ölgeschäft so als Geschäftsbeziehung zwischen Ölstaaten und Ölmultis und Börsen abläuft, das beruht eigentlich auf einer sehr zutreffenden Berechnung der USA. Die haben so gerechnet, die haben einfach die Gegenrechnung zum Ölstaat aufgemacht. Die haben gerechnet, naja, dieser Bedarf dieser Staaten, unbedingt Öl zu verkaufen, der Bedarf dieser Staaten, Dollar einzunehmen, das ist doch eine nützliche Sache. Das beflügelt doch als erstes mal das Geschäft der US-Energiemultis. Und das macht übrigens aus dem Herrschaftswillen von Staaten der will damit ja das Geld bekommen, mit dem er seine Herrschaftsmittel sich besorgt. Das macht aus dem Herrschaftswillen dieser Staaten den Willen, sein Öl dem Weltmarkt verfügbar zu machen. Aus wohlverstandenem Eigeninteresse garantiert dann so ein Staat den Zugriff auf diese Ware. Zweite Berechnung, wenn der damit seinen Laden bestreitet, dann kauft er doch US-Ware ein. Das versilbert doch schon wieder amerikanische Geschäftsbilanzen. Ach, und übrigens, unsere guten Dollars kommen in den amerikanischen Wirtschaftskreislauf zurückrecycelt und tun da das, was im amerikanischen Kapitalismus Dollars immer tun, sie lassen Kapital wachsen.
Dollar ist noch Geld für ganzes Weltmarkt. Deswegen kann man sie doch mit diesem Geld im Prinzip bei anderen Staaten einkaufen. Hat USA auch dann was davon? Also wenn sie mit diesen Dollars in China was einkaufen.
Ja. Dann ist es, dann ist der, ja, da hast du recht. Das sind übrigens so schöne Fragen, die heutzutage in der amerikanischen Weltordnung gerade aufkommen. Ich muss eigentlich sagen, aufgemacht werden, nämlich durch den amerikanischen Präsidenten.
Womit hat er recht?
Die bisherige amerikanische Rechnung in der Frage war, wenn wir das doch hinkriegen, dass man bloß Dollars braucht, um an deren Geld ranzukommen, dann kommt der Dollar auch zurück in unseren Wirtschaftskreislauf und beflügelt hier das Wachstum. Da haben sie ja auch über weite Strecken ziemlich recht gehabt. Jetzt gibt es den Einwand, ob solche Rivalen wie China die Amerikaner in diesem schönen Kreislauf nicht betrügen. Klar, das ist, der Widerspruch ist da drin ja auch drin im kapitalistischen System. Aber erstmal geht die Berechnung, das einzurichten und zu genehmigen, darauf, das landet in Amerika. Und übrigens ist da die Berechnung wieder die, wenn an diesem Einkauf für Dollars auf dem Weltmarkt, also hauptsächlich erstmal auf dem US-Markt, bei solchen Staaten überhaupt das Funktionieren der Staatlichkeit hängt, dann sind das sehr zuverlässige Kunden. Dann sind sie auch beim Einkauf so zuverlässig wie beim Verkauf ihres Öls. Wenn dann noch drittens, und so ist dieser Weltmarkt eingerichtet beim Öl, die ganze Geldabteilung dieses Handels von den US-Finanzinstituten erledigt wird, dann verdienen nicht nur die daran, sondern dann sind ja solche Ölstaaten wie Venezuela fast schon so etwas Ähnliches wie auch so eine Branche des amerikanischen Kapitalismus. Also das ist die Berechnung, die die USA da anstellen, wenn sie diese Genehmigung erteilen, das Ölgeschäft soll glattweg als Geschäftsbeziehung zwischen solchen Ölstaaten und den privaten Ölmultis laufen. Aber jetzt kommt die harte Seite von diesem Verhältnis. Was den USA damit klar ist, ist, dass auf diese Weise vom Dollar so ein Ölstaat überhaupt leben darf und herrschen kann. Und das drehen die USA zugleich als politischen Anspruch und richtig zuverlässiges Kontrollregime gegen diese Staaten. Was da die Existenzbedingung dieser Staaten ist. Sie dürfen ihr Öl gegen Dollar verkaufen und damit Schaden machen. Das ist das Verlangen der USA, seit es diese Sorte Staaten gibt. Hat so ein Staat dann auch zu seiner Raison zu machen. Er lebt davon, und das ist seine Raison, dass er zuverlässiger Lieferant von Öl an die USA ist. Das hat er zur Prämisse seines Staatshandels zu machen. Dass er diese großzügige Lizenz, die er da kriegt, er darf an Amerika verkaufen und sogar gegen deren gutes Geld, dass er die dann aber auch Amerika dienlich auszufüllen hat. Was das gleich einschließt, ist, er hat natürlich anzuerkennen, dass er diese Rolle überhaupt nur spielen kann und darf, weil die amerikanische Oberhoheit ihm das einräumt. Also die Rolle dieser USA als Platzanweiser für die Staaten auf der Welt, das verlangt Amerika gleich als anzuerkennende Einstiegsbedingung solcher Staaten in dieses Verhältnis. Und was sie da verlangen mit amerikadienlichem Gebrauch der Lizenz und auch des Geldes, das da erworben wird, das geht dann über so etwas wie, sie sind zuverlässige Lieferanten. Sie machen das Öl immer zugänglich, gemäß den Konjunkturen der Nachfrage. Das geht darüber hinaus. Gerade weil den USA klar ist, dass da Staaten mit Öl relativ kontinuierlich, relativ viel Weltgeld verdienen und dieses Weltgeld in der Hand des Staates ihm tatsächliche Freiheit in der Dollarwelt verschafft. Gerade deswegen ist der Kontrollanspruch der USA schon so grundsätzlich, dass diese Freiheit eines solchen Staates auf die USA ausgerichtet zu sein hat. Und das kontrollieren sie auch. Der bleibt zwar letztlich unabhängiger Staat, souverän, aber der Kontrollanspruch der USA heißt, dass er, was seine Existenzbedingung ist, auch eigenständig überführt, das ist dann auch sein einziger Existenzauftrag und das macht auch seine einzige Existenzberechtigung aus. Die Macht, darauf zu bestehen, haben die USA. Das wird übrigens jetzt bei Venezuela scharf, aber das ist mein Schlusssatz. Erstmal komme ich jetzt auf das chavistische Programm. Aber wenn es bis dahin was zu diskutieren gibt, nur zu.
Ja, ich möchte nur nochmal erwähnen, also die Erdölindustrie in Venezuela ist ja nicht von Chavez nationalisiert worden, sondern von Vorgängern, ich glaube das war der Carlos Andrés Pérez, also ein Sozialdemokrat, die haben also die Erdölindustrie dort nationalisiert und das ganze Geschäft wurde eigentlich von PDVSA, also einem nationalen Erdölkonzern, gemanagt, den es heute noch gibt. Vielleicht noch als Ergänzung, die Schwäche des venezolanischen Staates bestand eigentlich darin, dass man nicht in der Lage war, Steuern zu erheben in einem ausreichenden Maße. Das heißt, man hat also über diesen Umweg, PDVSA hat also über den Verkauf des Erdöls Geld, also US-Dollar, eingenommen und damit hat man mindestens ein Drittel der Staatsausgaben finanziert, was natürlich dann unter Chavez und unter den heutigen Bedingungen Probleme, ganz heftige Probleme bereitet hat, weil eben der Preis für den Barrel, der hat sich also sehr stark reduziert.
Ja, da komme ich nachher drauf zu sprechen. Der Einstiegsgedanke ist eigentlich nochmal ein Hinweis, also ein Beleg für das, was ich sagen wollte. Das ist Ölstaat zu sein, ist ein Status, den halten politische Herren über so ein Land ökonomisch nicht aus und politisch übrigens auch nicht. Der von ihm zitierte Pérez ist meines Wissens, ich hoffe, dass ich mich da historisch nicht total verdülle, nicht nur der, der diese Nationalisierung da gemacht hat, sondern der auch die erste katastrophale Ölpreiskrise Venezuelas abgekriegt hat. Diese Ölpreiskrisen übrigens, die sind die Verlaufsform von dem, was ich gesagt habe. Ja, wer als Staat davon lebt, der lebt ganz und gar von den Konjunkturen des Geschäfts in den Nationen, in denen wirklich der Kapitalismus betrieben wird. Und wenn diese Konjunkturen des Geschäfts dort, wie das so üblich ist an dieser wunderbaren Produktionsweise, mal wieder ihre eigene Schranke des Wachstums produziert haben und darüber die Nachfrage nach Schmiermittel des Wachstums nachlässt, dann sind solche Staaten wie Ölstaaten die ersten, die von so einer kapitalistischen Weltkrise gleich existenziell erwischt werden.
Und zu dem, was Sie gesagt haben, das war die Schwäche Venezuelas, dass nicht Steuern erhoben worden sind, sondern man ganz verwiesen war auf die Einnahmen von außen, da weiß ich nicht genau, Schwäche im Sinne falscher Politik oder Schwäche im Sinne von, das ging in diesem Land so gar nicht. Was sollte denn da so besteuert werden?
Es gibt das Finanzministerium. Aber dieses Ministerium, das funktioniert einfach nicht. Ja? Wenn man da, was weiß ich, nachts durch Caracas, also wo das nicht ganz ungefährlich ist, geht, und dann sieht man in den Restaurants, da ist noch das Licht an und dann wird alles, was die da so machen, manipuliert, damit sie also keine Steuern bezahlen. Also die sind nicht in der Lage, vernünftig Steuern einzunehmen, weil sie sich auch die Einnahmen durch das Erdölgeschäft verlassen haben.
Aber Venezuela leidet doch nicht an einem inkompetenten Finanzministerium.
Ja, aber wenn die Steuern,
wie ein Finanzministerium, klar könnten die vom Standpunkt der Hoheit her sagen, wir nehmen da 80, 50, 20, keine Ahnung wie viel Prozent Steuern. Aber der Gegenstand, den sie besteuern, ist doch zum einen eine Staatseinnahme. Klar, je mehr sie von dem Standpunkt aus besteuern würden, umso höher wäre dieser Staatsanteil, den sie da kriegen. Aber sie stehen doch auf der anderen Seite in lauter Konkurrenz zu anderen Anbietern. Und der Standpunkt, wir müssen unbedingt unser Öl verkaufen. Die Hälfte des Ölverkaufs, zum Beispiel Preis fällt zusammen oder wegen Krise wird mir die Hälfte abgenommen, heißt das für den Staatshaushalt sofort, wir haben nur noch die Hälfte des Geldes zur Verfügung. Deshalb kalkulieren die mit sowas wie Steuereinnahmen für Öl. Können wir es uns leisten, das Öl mit, keine Ahnung, 30 oder was weiß ich was Prozent zu besteuern? Und offenbar war die Auskunft, nein, das können wir uns nicht leisten, wegen des Zustands Ölland. Wenn man dann sagt, naja, wir haben so eine inkompetente Sorte von Finanzministerium, und zwar über 30, 40, 50, 60 Jahre, dann kommt mir dieser Erklärungsansatz, Inkompetenz oder die kriegen es nicht hin, geht einfach an der Lage, in der die sind, die aber auch gerade erklärt worden ist, irgendwie einigermaßen vorbei.
Ja, dann sage ich dazu noch einen Satz. Das hatte schon Vorgängerregierungen. Das ist eine Verlaufsform von Ölland an der Backe gehabt. Steuern werden ja von Bürgern oder Unternehmen im Land erhoben. Ne? Dass kaum die Regierung einen Bedarf hat, Steuern bei denen, die die Wirtschaft auch bei denen heißen, zu erheben. Haben die Wirtschaft betrieben haben, ihnen gesagt, du sägst dir den Ast ab, auf dem du sitzt. Die Ersten, die immer sofort Protest einlegen, der Staat will aus dem Ölgeschäft in der Form der Steuer, aus der Ölwirtschaft, was in den Staatshaushalt lenken und damit irgendwas, was er als staatlich für erforderlich hält. Die Ersten, die da Protest einlegen, sind die Eigentümer und die herrschende Klasse der Ölwirtschaft. Und die kommen der politischen Regierung mit dem Argument, Sag mal, ist dir nicht klar, dass du ein Ölland bist? Wenn du uns in unserer wirtschaftlichen Macht und Herrlichkeit und Bereicherung lähmst, untergräbst du deine Quelle. Naja, das ist der Dauerstreit in solchen Ländern. Wie gesagt, das hat nicht erst der Chavez als Problem gehabt, sondern das haben ernstlich schon seine Vorgänger gehabt. Das ist, weil was heißt da Problem? Das ist eigentlich die Verlaufsform des Widerspruchs eines Ölstaats als Konflikt in der herrschenden Klasse.
Also da wollte ich jetzt auch nochmal was korrigieren. Also es geht nicht darum, dass das Erdöl gesteuert wird, sondern es geht darum, es gibt ja noch außer der Erdölindustrie auch noch andere Wirtschaftsunternehmen in Venezuela. Jetzt nicht mehr so viele, aber trotzdem. Und darauf bezog sich mein Einwand, dass eben von denen auch keine Steuern oder sehr geringe Steuern erhoben wurden. Das ist ein Problem, dass man sich also hauptsächlich eben auf diese Position als erdölexportierendes Land verlassen hat. Und über diese Konstruktion, PDVSA hat Erdöl verkauft, Einnahmen gehabt und diese Einnahmen wurden dann über Konten in den Staatshaushalt geschleust.
Weißt du, da würde ich aber ein bisschen die Sache nicht so formell nehmen, die haben da sich nichts abgeholt, sondern es ist so, wenn die Quelle der Nation des Ölgeschäftes, habe ich vorhin gesagt, dann ist der Rest der Nation und was dort rumgewirtschaftet wird, erstmal nicht die Basis, die Geschäfts-, die Geldquelle, die Reichtumsquelle des Staates. Da lässt er was laufen. Aber in der Regel sind die härtesten Neoliberalen oder damals waren sie vielleicht bloß liberal und noch gar nicht Neo, sind die härtesten Knochen so Realisten, dass sie sagen, aus dem, was meine Restaurants im Lande, meine Krämerseelen und meine Bauern so zusammenwirtschaften, kriege ich nie das Geld zusammen, um eine politische Herrschaft in Macht und Herrlichkeit zu betreiben.